Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir danken dir, dass du hier bist. Und wir bitten dich, dass du dich heute offenbarst, dass du uns ermutigst mit dem Wort, mit dem Lied, mit einem Gedanke, die von dir kommt. Amen. Als ich gebetet hatte, was soll ich Ihnen, euch für ein Wort bringen, mitbringen? Also jetzt habt ihr schon gemerkt, wir sind sehr international. Im Gebet empfand ich ein Bibelvers, der vielleicht uns allen bekannt ist. Und es kommt aus einem der Evangelien, die wirklich so leicht zu lesen sind, so gut tut, dieses Evangelium zu lesen. Und das ist Johannes. Für mich, wo die ersten Missionare in Albanien von einem liebenden Gott geredet haben, ich habe irgendwie gelesen, so wie man tut, ja, von Anfang eines Buches bis zum Ende. Und ich habe im Alten Testament versucht, so vergeblich einen liebenden Gott zu finden. Und dann kam ich zu Johannes Evangelium und da wurde es so klar, aha, hier ist der liebende Gott. Und deswegen ist Johannes Evangelium ein einfaches Buch, aber gleichzeitig ein Buch für das Herz und nicht so sehr für den Verstand. Und in Kapitel 15, Vers 15 heißt es, ich nenne euch nicht mehr Diener, denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde. Genau der richtige Moment. Denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Ich nenne, ihr seid meine Freunde, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Und wenn wir den Kontext auch richtig verstehen, Jesus meint es auch mit uns, die durch ihre Zeugnis zum Glauben gekommen sind. Ja, so heißt es im Johannes Evangelium. Er nennt uns Freunde. Aber so, ich weiß nicht, wenn ihr aufgewachsen seid mit dem Evangelium, vielleicht fällt euch nicht so auf, aber für mich war das eine revolutionäre Gedanke. Gott, der alles geschaffen hat, der Allmächtige, der für ihn nichts unmöglich ist, kommt zu mir und sagt, Sokol, ich nenne dich meinen Freund. Wow. Ich hab eine kleine vergleichbare Situation. In der Uni, einer der Professoren war mein Freund. Und wenn ich mit ihm so durch die Gänge der Uni ging, dann habe ich geschaut, wie all meine Freunde sagten, oh, schau mal, der hat einen guten Freund, den Professor. Und jetzt viel höher, Gott selber, Jesus, kommt und sagt, ich nenne dich mein Freund. Ich möchte am Ende zurückkommen zu dem Bibelvers, aber wie vorher angekündigt, ich möchte Ihnen ein bisschen mitnehmen auf meine Glaubensreise. Ich habe schon so viel verraten. Mein Name ist Hoja, mein Vater hieß Mohammed, aber der war nicht unbedingt bekannt für in der Moschee, weil Moschee hatten wir auch nicht und Kirche hatten wir auch nicht und wir hatten nur Kulturpaläste. Und der Mohammed eigentlich war anerkannt in meiner Heimatstadt als der Lenin von Pogradec. Also wer sich mit Kommunismus beschäftigt hat, dann hat alle die Begrifflichkeit jetzt gehört. So bin ich aufgewachsen in Albanien, in das atheistischste Land der Welt. Es gibt in der Geschichte kein anderes Land, der von vornherein atheistisch sich deklariert und jede Art von Religion verboten ist. 1969 kam dieses Gesetz raus, wo jede Religion verboten war. Und so bin ich aufgewachsen und gut, mit dem Einfluss von meinem Vater, der war auch Kommunist, war ich mir sicher, dass es gibt keinen Gott. Und dann 1992, als der Kommunismus zusammenbrach, dann kamen die ersten Missionare. Und so wie der Zufall will, ich glaube nicht an Zufall, sondern an Gottes Plan, haben die Missionare haben mich gefragt, ob ich für sie arbeiten würde. Und ich habe gesagt, was seid ihr? Ja, wir sind Christen. Oh, Moment mal, ich bin kein Christ. Ich bin Muslim vom Namen her. Macht nichts, haben sie gesagt, wenn du für uns arbeitest, wir würden dich gut bezahlen. Aha, bezahlen, das kenne ich, das klingt gut. Und wie viel denn, habe ich gefragt. Und sie haben gesagt, ja, was hast du verdient vorher als Lehrer? Die Wahrheit zu sagen, ich habe ein bisschen übertrieben. Und dann haben sie gesagt, oh, okay, gut, dann tun wir noch ein bisschen drauf und dann sind es ganze 20 D-Mark im Monat. Okay? Wie viel Taschengeld bekommst du? Ich war der glücklichste Mensch von Pogradec, mein Heimatstadt. Und so fing ich an, für diese ausländische Gruppe zu arbeiten. Ich sage es bewusst ausländisch, weil wir hatten keine Ahnung. Und ich habe als Wächter gearbeitet. Ich habe das Haus bewacht, weil nämlich die wurden beklaut. Die haben ihre T-Shirts gewaschen und draußen gehängt und in 5 Minuten waren sie weg. Ich fing an als Wächter und weil mein Englisch zu dem Zeitpunkt gut war, habe ich gut verstanden, was sie sagen oder bin ich auch in Gespräche mit ihnen gewesen. Und habe auch meine Beobachtungen gemacht, also nochmal als Atheist. 24 Stunden Wächter, ich habe nichts anderes zu tun gehabt. Also, und ich habe es geliebt, da im Zentrum zu sein. Draußen haben die Autos gewacht um das Zentrum. Und ich habe beobachtet, wie sie jeden Morgen um 7 Uhr morgens trafen. Und einer hat Gitarre in der Hand gehabt und in einem Kreis und die haben geübt. Und die haben geübt und jeden Tag geübt. Ich habe mich gefragt, wann kommt das Konzert? Ich kenne Probe und so. Ne? Wir haben auch für die Konzerte, für die Partei, was wir gemacht haben, wir haben immer geübt, aber dann kam der Tag des Konzerts und irgendwie schien es monatelang und keine Konzert in Sicht. Aber es war nicht genug. Die haben auch komische Sachen in meinen Augen gemacht. Manche haben die Augen zugemacht und haben weiter gesungen. Es gab welche, die waren ein bisschen radikaler. Die haben die Hände so gehoben. Und dann gab es welche, die auf die Knie gingen und dann haben so gemacht. Oh meine Güte, was ist das? Was sind das für Leute? Gut, wir haben sie die Halleluja-Leute genannt. Ja, weil immer wieder kam dieses Wort, wir haben es noch nie gehört. Halleluja, Halleluja. Was bedeutet, wissen wir nicht. Aber das waren die Halleluja-Leute. Gut, jeden Morgen diese Probe, was sie gemacht haben, das war so anziehend. Und ich bin jeden Morgen einen Schritt näher gekommen, bis eines Tages, ich war so gegen die Glastür und habe da drin beobachtet, was machen sie jetzt? Und in dem Moment, eine Frau macht die Tür auf und sagt, Sokol, warum bleibst du draußen? Komm doch rein, sing doch mit uns. Zu den Halleluja-Leute. Na gut, dann bin ich so in die Ecke gegangen und habe beobachtet, was machen sie da? Und das hat mich total überwältigt, weil ich habe sie beobachtet, das waren internationale Leute aus Amerika, viele aus Deutschland, aber Neuseeland, Australien, Kanada, von aller Welt. Und die sind zu das ärmste Land Europas gekommen, Albanien, kleines Land. Damals hatte die erste demokratisch gewählte Regierung Jugend der Mission den Auftrag gegeben, die Schulen in meiner Region zu renovieren. Und so kamen die Tausende von Leuten. Und es hat mich total berührt, weil ich dachte, wie kann es sein, dass sie ihre Reichtümer hinter sich lassen und in das ärmste Land Europas kommen. Und dann kamen die Gebete, wo sie zu Jesus gebetet haben und immer wieder gesagt haben, Herr, vergeb die Albaner, weil sie kennen dich nicht. Herr, halte ihre Rebellion nicht gegen ihnen, sondern setze sie frei in ihre Berufung. Und das hat mich so neugierig gemacht. Was ist das? Die haben immer wieder von Jesus erzählt, aber wenn du keine Berührung hast, sind wie leere Worte. Und dann eines Tages habe ich eine deutsche, blonde, hübsche, junge Frau begleitet zum Bazar, zum Übersetzen. Und dann plötzlich verlässt sie mich und geht zu einer Zigeunerfamilie, die auf der Straße gebettelt hat. Und sie nimmt diese Zigeunerbaby auf dem Arm, umarmt es und küsst es, obwohl der war so dreckig. Und wir Albaner in der Regel würden eine große Bogen um diese Bettlerfamilie machen. Und ich war schockiert. Und dann habe ich sie gefragt, Daniela, wieso hast du das gemacht? Und mit Selbstverständlichkeit sagte sie, ach, deswegen bin ich ja hier. Ich bin hier, Gottes Liebe weiterzugeben. Und Gott liebt diese Zigeunerkind genauso, wie er mich liebt. Und genauso liebt er dich auch. Wow. Noch nie so einen Gedanke gehabt, bis dahin, dass es gibt einen Gott, der jeden Mensch gleich liebt. Bis dahin haben wir gedacht, dass es gibt die, die ein bisschen intellektueller sind, die sind liebenswerter, und dann es gibt die, die keine Ahnung von Leben haben und die sind nicht unbedingt liebenswert. Und so bin ich von einem Schritt nach dem anderen immer näher zu Gott gekommen. Und dann kam die Zeit, dass meine Freunde mich nach Deutschland eingeladen haben. Und in Deutschland habe ich endlich das Paradies gefunden. Das Paradies, wovon wir Kommunisten geträumt haben. Ein Land, wo jeder hat alles, was er braucht. Zu essen, zu trinken, hattest du vorher gezählt, ein Dach über dem Kopf. Davon haben wir als Kommunisten geträumt, dass jeder hat das, was er braucht. Und das war die höchste Stufe von Kommunismus, Utopia. Und das habe ich hier in Deutschland gefunden. Und ich war der glücklichste Mensch in Deutschland, bis eines Tages sah ich, wie drei Jugendliche Heroin gespritzt haben. Das war eine Szene, die mich total schockiert hat. Wie ist das möglich? Ich habe mit Drogen nichts zu tun. Ich hatte nie Begegnung zu Drogen, aber vom Filmen her wusste ich, dass Drogen bringen dich um. Und jetzt ist dieses Paradies für mich zusammengebrochen. Ich dachte, wie ist es möglich, dass diese Menschen, die alles haben, wovon wir geträumt haben, zu essen, zu trinken, wunderschöne Autos, wunderschöne Häuser, wie kann es sein, dass sie sich umbringen? Und in diesem Moment glaube ich, dass ich hatte eine Begegnung mit Gott, der die Menschen alle gleich liebt. Und ich hatte das Gefühl, dass er sagte zu mir, diese Menschen kennen mich nicht. Die haben eine Leere in sich, weil sie mich nicht kennen. Und diese Leere versuchen sie eben mit anderen Sachen zu füllen. Und Sachen, manchmal kann Droge sein, aber kann ganz unterschiedliche andere Sachen sein. Etwas, was uns in Besitz nimmt. Und mit dieser Begegnung, ich habe nicht die Zeit, alles zu erzählen, aber genau an demselben Abend hat mich der Leiter von Jugendlicher Mission in Deutschland angerufen und er hat gesagt, oh, ich habe gehört, dass du in Deutschland bist, komm, besuch uns. Und dann habe ich ihn besucht und da hatte ich nochmal eine Begegnung mit diesem liebenden Gott, wo ich dachte, wenn Gott so ist, wenn Gott Liebe ist, dann muss ich ihn näher kennenlernen. Und so wie es der Zufall will, der Leiter von der Jüngerschaftsschule kam auf mich zu und sagte, Sokol, wir hatten gebetet, dass Gott uns 16 Studenten schickt für die nächste Jüngerschaftsschule. Bis jetzt haben wir 14 und die Schule fängt morgen an. Kann es sein, dass du und deine Freundin sind die zwei Vermissten? Und dann sagte er, warum geht ihr nicht, macht einen Gebetsspaziergang. Wow, Gebetsspaziergang, was ist denn das? Wie macht man einen Gebetsspaziergang? Und trifft eine Entscheidung mit Gott. Wie trifft man eine Entscheidung mit Gott? Auf jeden Fall haben wir einen Spaziergang gemacht und haben uns entschieden, dann eben diese Jüngerschaftsschule zu machen. Von dem Zeitpunkt an hat mein Leben eine total 180-Grad-Wende genommen. Ich bin nach Deutschland mit dem Gedanke, dass auch hier ist reiches Land und ich könnte reich werden. Und Gott hat mich geführt, eigentlich zu den Armen. Zu den Armen von Deutschland. Und das sind nicht Menschen, die materiell arm sind, sondern das sind Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und ich schließe mit dem Bibelvers. Zu diesen Menschen möchte Jesus Ermutigung aussprechen und möchte sagen, du bist mein Freund. Für dich habe ich mein Leben gegeben. Und um dich frei zu machen von der Sünde. In diese Freundschaft lernen wir, seine Stimme zu hören. Jesus sagt, meine Schafe kennen meine Stimme. Ja. Und aus dieser Freundschaft lernen wir, wie spricht Gott? Wie spricht er zu uns Menschen? Wie spricht er zu mir persönlich? Er leitet mich, er führt mich Schritt für Schritt. Er gibt mir Offenbarung durch die Bibel, durch die Gebete und manchmal durch einfach wie vorher, wir sind in der Kirche reingegangen und es hat uns umgehauen. Dieser Reichtum, die da drin liegt. Für Jahrhunderte Menschen haben sich dort versammelt und haben Gott angebetet. Durch diese Freundschaft, die Jesus mit uns schließt, haben wir all diese. Aber diese Freundschaft, ich habe hier eine Münze geklebt. Diese Freundschaft ist wie die Münze mit zwei Seiten. Auf einer Seite haben wir das Privileg, okay, hier steht 5 D-Mark. Erinnert ihr euch? Ich habe das von meinem Sohn heute geklaut. Das Privileg, was Jesus uns gibt, als aus einer Beziehung mit Gott. Und hier ist eine Adler, der Staat, sagen wir so, ja. Das erinnert uns an unsere Verpflichtung, an unsere Aufgaben. Eine Freundschaft mit Jesus ist nicht nur einseitig, wo ich nur empfange und empfange und empfange, sondern er setzt mich frei, das zu tun, was ihm wichtig ist. Und was ist ihm wichtig? Er will, dass wir einander lieben. Also es ist in der gleichen Bibelstelle, ja, was ich gelesen habe. Wenn ihr die Zeit habt, lest mal ein bisschen weiter, vorher und nachher. Er will, dass wir einander lieben. Er will, dass wir seine Gebote folgen. Es ist Teil von dieser Freundschaft mit ihm. Er will, dass wir zu den Armen und zu den Bedürftigen gehen. Das war sein Herz. Wie sagt er, wenn ihr diese kleinen, unbedeutenden Leuten was angetan habt, das habt mir angetan. Und das ist die Freundschaft mit Jesus, die unbezahlbar ist. Ich kam in meinem Leben wirklich zu dem Punkt, wo das Geld die Bedeutung verlor. Geld ist nicht böse, ja, aber wenn Geld mich in Besitz nimmt, dann bin ich nicht mehr frei, Jesus zu folgen, seine Wege zu folgen, sein Freund zu sein. Und zu dieser Freundschaft lädt er uns und lädt uns alle, auch heute Abend, diese Freundschaft zu erneuern. Unsere Versprechen an ihm wiederzugeben. Jesus, ich will dein Freund sein. Ich möchte das von ganzem Herzen. Manchmal kommen wir durch Schwierigkeiten und der Abstand wächst, aber die Einladung ist immer da. Und diese Einladung möchte ich Ihnen, möchte ich euch aussprechen. Gott lädt uns ein. Kommt, erneuert diese Freundschaft mit mir. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du dein Leben für mich, für uns gegeben hast. Danke, dass du uns Freunde nennst heute. Das ist nicht selbstverständlich. Und wir möchten diese Freundschaft dir entgegenbringen. Deswegen bitten wir dich, Vater, Sohn und Heiliger Geist, komm und erneuere du unser Leben. Bringe die Prioritäten in unser Leben wieder so, wie es sein soll, so wie es dir gefällt, so wie es dein Segen hat. Danke, Herr, dass wir dir von ganzem Herzen vertrauen dürfen. Amen. Vielleicht sage ich noch einen Gedanke am Ende, weil ich glaube, wir machen dann Schluss. Wo wir da drin waren in der Kirche zu viert, haben kurz gebetet und hatten auch den Eindruck, ihnen anzubieten, für sie zu beten heute Abend und da drin zu beten. Wenn sie Lust haben, wenn sie ein Gebet ein Segensgebet empfangen möchten, würden wir es gerne tun, nachdem es hier vorbei ist. Würden wir zu viert da oder zu zweit, wie auch immer, würden wir das sehen. Aber eine herzliche Einladung, wer Gebet haben möchte, dann machen wir es in der Kirche drin.